Radio Spezial.
Herzlich willkommen zum heutigen Radiospezial und zu einem Rückblick auf die diesjährigen Chemnitzer Linux-Tage. Die Chemnitzer Linux-Tage sind eine der größten Veranstaltungen rund um die Themen Linux, Open Source und freie Software im deutschsprachigen Raum. Am 28. und 29. März fanden sie zum mittlerweile 27. Mal statt, in diesem Jahr unter dem Motto Souveräne Digitalität. Die zahlreichen Vorträge an diesen beiden Tagen widmeten sich unter anderem dem sicheren Unterschreiben per Computer, dem Verfassen von Hand- und Fachbüchern zu und mit freier Software und dem Einsatz von Linux an Schulen. Im Ausstellungsbereich der Linux-Tage versammelten sich in diesem Jahr rund 60 Firmen und Projekte. Wir haben diese Gelegenheit genutzt, um zwei Interviews zu führen, und zwar zum einen mit Christian Helmuth vom Dresdner Softwareentwickler Genode Labs und zum anderen mit Daniel Gulsch von der XMPP Standards Foundation. Genode Labs entwickelt mit dem Genode OS Framework einen Baukasten für Betriebssysteme. Die XMPP Standards Foundation definiert und verwaltet einen auch unter dem Namen Jabber bekannten Softwarestandard für anbieterunabhängiges Instant Messaging. Zu XMPP kommen wir später. Zunächst wird es jetzt hier um das Genode OS Framework gehen. Und dazu hört ihr das Interview mit Christian Helmuth bei den Chemnitzer Linux-Tagen vom 28. März. Wir wollen heute sprechen über ein Projekt von Genode Labs, nämlich das Genode OS Framework. Ja, zu Deutsch könnte man etwas sagen, ein OS Framework ist ein Betriebssystemgerüst oder ein Baukasten. Was kann man sich konkret unter dem Genode OS Framework vorstellen?
Ja, du hast schon recht. Also es ist ein Baukasten für Betriebssysteme, klingt ein bisschen komisch, kommt aber halt eben aus der Geschichte. Also wir haben an der Universität damit angefangen. Und da hatten wir halt im Forschungsbereich das Problem, dass viele Leute an dem gleichen Betriebssystem arbeiten wollten und immer unterschiedliche Dinge eine Rolle spielten dabei. Das waren damals auch schon mikrokernbasierte Betriebssysteme, das ist bei Genode OS immer noch so. Und da kann man halt eben sich zusammenstecken, was man braucht. Gleich auf der Ebene der Gerätetreiber kann man nur das etablieren, was man im System für seine Demonstration, so seine Forschung braucht.
Welche Ziele verfolgt ihr denn abseits dessen, dass man die ganze Sache nach seinen Bedürfnissen zusammenstecken kann?
Da ist der Hintergrund auch wieder die Forschung, die wir um 2006 herum betrieben haben. Da ging es nämlich darum, die Sicherheit von Betriebssystemen stark zu erhöhen. Und zwar mit dem Ansatz, dass man basierend auf einer kleinen, sehr vertrauenswürdigen Basis, dem Mikrokern, ein System entwickelt, was hohen Sicherheitsanforderungen entspricht. Und dabei alle Schutzziele, die man sich vorstellen kann, adressiert. Also Privacy, politische Dinge, Sicherheit von Daten und ähnliche Sachen.
Wie verhält sich denn dann diese Art der Architektur zu beispielsweise einem Linux-Betriebssystem?
Der erste große Unterschied ist halt der Mikrokern. Linux hat ja einen sogenannten monolithischen Kern, der im privilegierten Prozessormodus läuft und alle Systemfunktionen zugreifen darf. Das ist ein Programm, das bis zu 1 Million Zeilen Code gleichzeitig ausführt, und da können sich halt eben in 1000 Zeilen Code 2 bis 3 Bugs verstecken, laut Statistiken. Wir verwenden halt den Mikrokern, das sind halt viel weniger Komplexität, das sind ungefähr 10 bis 15.000 Zeilen Code, und das ist halt die vertrauenswürdige Basis in unserem System, die wir haben, und darauf kann man sich dann halt stützen, wenn man das System schrittweise aufbaut. Das Interessante an Genode ist halt eben, dass es in einer Baumstruktur organisiert ist, das heißt also, wir können ja die Komplexität von Anwendungen nicht einfach ignorieren, wir müssen die halt weiterhin anbieten, aber wir können sie halt eben in eine Struktur bringen. Und das heißt also, wir bauen das System halt schrittweise auf in einer Baumstruktur, wo eben die Knoten untereinander nur kommunizieren dürfen, wenn das entsprechend so konfiguriert ist in der Systempolitik. Und damit kann man halt Sicherheitsanforderungen ganz klar im System ausdrücken und hat nicht mehr so freie Zugriffe, wie es in einem anderen System mit einem Filesystem oder halt in einem Programm wie dem Linux-Kernel ist.
Dazu habe ich eine Nachfrage, die auch das Thema der diesjährigen Linux-Tage berührt. Die stehen ja unter der Überschrift souveräne Digitalität. Und du hast auch schon angesprochen, es geht auch um die Privatsphäre auf Systemen bei Gnode. Nun ist es bei einem Linux-Betriebssystem oder bei traditionell bei Unix-artigen Betriebssystemen so, es gibt einen Souverän im technischen Sinne, nämlich den Superuser, der in seinem Tun eigentlich keiner Einschränkung unterliegt und er kann auch, sofern man seine Daten nicht verschlüsselt, alles sehen. Wenn man das jetzt mit einem politischen Souverän vergleicht, ist das ja eigentlich nicht so. In der Demokratie, in einem Rechtsstaat darf das auch nicht so sein, dass der Souverän eben alles tun und alles sehen kann. Gibt es dieses Konstrukt des Superusers auch im Gnode OS Framework? Beziehungsweise kann man damit auch Systeme bauen, die sich davon abwenden?
Ja, diese Systeme wie Linux oder halt eben das Unix, wo es halt eben herstammt, die sind halt nach dem sogenannten Discretionary Access Control Schema entwickelt. Das gibt halt immer eine Superinstanz, die alles zugreifen darf und alle anderen werden dann halt eben leicht eingeschränkt anhand von Usern oder Gruppen oder Ähnlichem. Wir verfolgen einen anderen Ansatz in unserem System, das ist halt Capability-basiert. Das heißt also, wenn ich eine Komponente des Systems bin, eine Identität und habe Zugriffsrechte, dann kann ich mich entscheiden, die mit anderen teilweise zu teilen. Ich habe die komplette Macht darüber, welche ich teile. Und das gilt halt in unserem System, wie ich schon erklärt habe, halt auch für Systembestandteile, die integral sind. Das heißt also, wenn ich halt ein File-System habe, dann kann ich das Komponenten in die Hand geben oder auch nicht. Kann mich komplett dagegen entscheiden, kann damit also dafür sorgen, dass bestimmte Dinge gar nicht erst persistent im System werden, um halt zum Beispiel das Thema Virus zu adressieren. Ja, das ist im Prinzip der große Punkt dabei, dass man das ein bisschen umdreht und nicht an die ganzen Objekte ranmalt, der und der darauf zugreifen, sondern dass man sagt, okay, es entsteht organisch die Zugriffsrechte im System. Und wenn jemand jetzt dann doch einen Super-User in seinem System mit unserem Baukasten einfügen will, dann kann er das halt tun. Aber man kann auch ganz andere Ansätze verfolgen, die viel grundlegender sind.
Du hattest schon erwähnt, dass das Gnode OS Framework aus der Forschung stammt. Wann und wo ist denn dieses Projekt entstanden? Und welche Geschichte hat es bis heute hinter sich?
Genau, also die Anfänge unseres Systems, die waren Anfang der 2000er, um 2002 herum, an der TU Dresden, am Betriebssysteme-Lehrstuhl von Professor Hertig, haben mein Mitgründer der Firma Norman Feske und ich ein Forschungsprojekt geführt. Da ging es darum, ein sicheres VPN-Gateway zu implementieren und das war auch auf Mikrokernbasis, wie das halt in unserem Lehrstuhl die grundlegende Technologie war. Da kommen wir halt her. Wir haben dann halt auch noch Folgeprojekte bearbeitet. Bei dem einen ging es um eine weitere Computing-Basis für vertrauenswürdige Ausführung von Programmen. Und das letzte Projekt, wo das Gnode dann halt wirklich dann Substanz erlangt hat, da ging es um robuste Infrastrukturen. Da haben wir dann den ersten Prototypen entwickelt, den wir dann auch eben in unsere Firma mitgenommen haben, um dann das Ganze zu produktisieren.
Das Gnode OS Framework ist ein Baukasten für Betriebssysteme, aber ihr gebt nicht nur diesen Baukasten heraus, sondern ihr vertreibt auch ein Betriebssystem, das damit gebaut ist, nämlich SculptOS. Wie sieht das ungefähr aus? Für wen ist das interessant und nutzbar?
Ja, das SculptOS ist im Prinzip aus einer Not herausgeboren, weil wir sind mit unserem Baukasten sehr viel herumgereist und haben den Leuten erklärt, was da alles kann. Und die haben das alle verstanden, aber am Ende waren die Blicke doch eher ratlos. Wie kann ich jetzt aus diesen ganzen Lego-Bausteinen, die da auf dem Tisch liegen, denn meine Feuerwehr zusammenbauen? Und das war eben genau die Analogie, die wir gesehen haben. Wir müssen eigentlich auch mal eine Feuerwehr bauen aus Lego-Steinen, damit die Leute wissen, wie ein Betriebssystem aussehen kann, wie man bestimmte Ziele mit dem Baukasten umsetzen kann. Und da haben wir halt unsere Open-Source-Technologie, das OS-Framework genommen, haben ein Betriebssystem entwickelt, das halt eben eine sehr, sehr kleine Runtime hat. Das kann man auch einfach von einem Image auf einem PC booten. Und da kann man in dem System mit dem Graphic User Interface die anderen Systembestandteile etablieren und dabei lernen, wie halt Capability-Based Security funktioniert, wie halt eben eine Komponente Anforderungen hat, Zugriffe auf Ressourcen zu bekommen. Da kann man die erteilen oder nicht. Man kann auch Varianten wählen, also welches Filesystem zum Beispiel verwendet werden darf. Und das ist halt eben das GurbDOS quasi als das Beispiel eines Gnode-basierten Betriebssystems.
Welche Hardware wird denn von SculptOS unterstützt? Könnte ich das auf einem normalen Laptop, den ich irgendwo im Elektronikhandel gekauft habe, betreiben?
Also am besten, man geht einfach mal unter https://gnode.org. Dort kann man halt eben auf einen Link klicken, da auf das SculptOS, da gibt es eine Webseite und da gibt es ein 30-Megabyte-Image zum Download. Das kann man entweder in einer virtuellen Maschine starten oder auf einen USB-Stick schreiben und das auf jedem Intel-basierten PC-Notebook mal starten und schauen, wie weit man da halt so kommt mit dem System. Die Einschränkung ist halt eben, dass es eben manche Hardware noch nicht unterstützt ist von dem System. Soweit ist es dann halt doch nicht, dass es komplett einsetzbar ist.
Sowohl das Gnode OS Framework als auch SculptOS sind in der Programmiersprache C++ geschrieben. Wenn von dieser Programmiersprache die Rede ist, steht oft das Urteil im Raum, C++ sei im Wortsinn unheimlich komplex und daher schwer zu beherrschen. Und es ist, wie ja auch C, schon besonders anfällig für bestimmte Programmierfehler, gegen die neuere Sprachen wie beispielsweise Java oder noch neuer Rust eingebaute Sicherungen haben. Kannst du etwas zu diesem Verdikt über C++ sagen, eure Perspektive darauf erläutern und mal erklären, warum ihr euch entschieden habt, das Gnode OS Framework in C++ zu implementieren?
Genau, das erklärt sich im Prinzip sehr einfach, grundlegend daher, dass wir eben unser Betriebssystem-Framework 2006 entwickelt haben. Da war ein Rust noch gar nicht am Horizont zu sehen. Wir brauchten aber eine Systemsprache, deswegen war Java für uns auch nicht wählbar oder ähnliche Managed Code Environments. Und da haben wir uns für C++ entschieden, weil wir dort eben auch Ausdrucksmöglichkeiten bekommen für eine vernünftige Abstraktion von Datenstrukturen, um die Kapselung von Daten gleich in der Programmiersprache auszudrücken. Und wir haben eine starke Fingerfertigkeit über die Jahre erlangen können, sind natürlich aber auch nicht blind durch die Welt gegangen. Wir haben uns halt angeschaut, was passiert. Und bestimmte Programmierkonstrukte, die ja auch in C++ eingeflossen sind, wie zum Beispiel die Lambdas, dass man halt eben Pointer halt auch vermeiden kann, indem man halt sagt, ich iteriere über Datenstrukturen und führe dann in diesem Kontext Funktionen aus, ohne erstmal Pointer überhaupt freigeben zu müssen. Das setzen wir auch sehr weitgehend ein, dass wir im Prinzip unseren C++-Dialekt, den wir haben, ist es eher so eine Art funktionaler Ansatz der Programmierung, der halt Pointer vermeidet, die das große Problem sind, was du angesprochen hast. Na, weil Pointer kann man halt auch inkrementieren und damit Pufferüberläufe erzeugen und ähnliches. Und damit haben wir einen C++-Dialekt entwickelt und auch dokumentiert, weil diese Nachfrage haben wir nicht zum ersten Mal bekommen. Und das kann man bei uns unter unserer Community-Seite, die wir haben, wo es einen Blog gibt, gnodians.org, gibt es da auch einen Artikel dazu und da kann man das nachlesen.
Wo wir gerade bei Werkzeugen und Praktiken der Softwareentwicklung sind, wäre auch noch interessant, wie die Entwickler des Gnode OS Framework bzw. von SculptOS zu KI-gestützter Softwareentwicklung stehen und inwiefern die gegebenenfalls in eurem Projekt stattfindet?
Das ist natürlich eine Frage mit sehr vielen Perspektiven bzw. Blickwinkeln, die alle irgendwo ein bisschen sich seltsam anfühlen. Ne? Also die größte Berührung haben wir dadurch, dass wir auf GitHub unser Projekt gehostet haben in 2011 und jetzt die Entscheidung getroffen haben, wir müssen diese Plattform verlassen. Da merkt man schon ein bisschen, wie wir halt eigentlich zu KI stehen. Das Crawling von Open-Source-Projekten, um die dann in fragwürdigen Cleanroom-Implementierungen zu befreien von der Open-Source-Lizenz, ist eine Sache, die wir quasi komplett ablehnen. Und deswegen wollen wir auch aus diesem Kontext heraus, wir sind jetzt zu Codeberg gewechselt und werden dann unser Projekt dort weiterführen. Aus unserer Sicht hat KI schon seine begrenzten Einsatzmöglichkeiten natürlich, beim Programmieren möglicherweise auch, um Dinge, komplexe Sachverhalte einfacher an den Mann zu bringen. Wir selber setzen es aber überhaupt nicht ein, weil wir ja eben im Systembereich auch nicht so hochkomplexe Software haben, die so volatil ist wie eine Anwendung oder ähnliches.
Damit sind wir schon mitten im Themenkomplex Technik und Gesellschaft. Es gibt aktuell ein weiteres Thema, das da Wellen schlägt, nämlich die Altersverifikation bei der Nutzung von Betriebssystemen. Ins Rollen gekommen ist die ganze Sache scheinbar im Zuge der ganzen Diskussion um die Beschränkung des Zugriffs auf die sogenannten sozialen Medien für Kinder und Jugendliche. Und nun gibt es diverse Vorstöße, etwa in Brasilien, in Großbritannien, in den USA, dahingehend, dass auch Betriebssysteme nur noch nach Altersverifikation uneingeschränkt nutzbar sein dürfen. Das heißt dann, man muss sich gegenüber diesem System in irgendeiner Weise glaubhaft identifizieren, beispielsweise durch ein Ausweisdokument. Nun seid ihr auch Herausgeber eines Betriebssystems. Wie steht denn euer Projekt dazu und inwiefern ist es vielleicht davon überhaupt betroffen?
Ja, also die ganze politische Ebene des Ganzen ist sehr vielfältig zu beantworten. Da kann ich jetzt gar keine so homogene Antwort geben. Da gibt es bestimmt auch eben unterschiedliche Subjekte bei uns im Team, in der Community, die unterschiedliche Ansichten haben. Wir wollen jetzt mit unserem System ja auch nichts einschränken. Ne, wir bieten halt ein System an, wo man starke Sicherheitsmechanismen und auch solche Zugangsmechanismen etablieren kann. Ne, ich hatte ja vorhin schon von dem Capability-Based Access versus Discretionary. Man kann jetzt auch Nutzerrechte entsprechend so gestalten, dass so eine Schutzmechanismen greifen, dass man halt eben nur nach Authentifikation, NFC-Ausweis möglicherweise, einen Browser ohne Altersbeschränkung benutzen kann oder ähnliches. Das könnte man halt machen. Wir haben das aber momentan nicht vor und wir wollen und können das auch eigentlich gar nicht einschränken, dass sowas gemacht wird mit unserem Baukasten.
Wenn ich SculptOS jetzt auf einem meiner Geräte mal ausprobieren möchte, wo bekomme ich das und was ist dabei zu beachten? Du hattest vorhin schon etwas dazu gesagt.
Ja, genau. Ich kann das nochmal wiederholen. Also wir haben ja unsere Webseite gnode.org. Dort findet man sehr leicht durch einen Quicklink das Good OS und dort kann man direkt ein Image runterladen und man kann, glaube ich, auch eine Virtual Appliance runterladen, also ein OVA-File, was man dann einfach in seiner virtuellen Maschine starten kann oder man schreibt das Image auf einen USB-Stick. Dann kann man das in einem Intel-PC stecken, das heißt also, ich würde empfehlen, wirklich einen Intel-Prozessor und auch weitgehend Intel-Hardware, wenn man die Hardware benutzen will, wie zum Beispiel Wi-Fi oder Ethernet. Dafür sind die Treiber bei uns sehr gut ausgebaut. Wenn es dann halt exotischer wird, dann wird es halt schwieriger, da kann man Glück haben oder halt auch nicht. Und dann bekommt man halt eigentlich schon das Standard SculptOS präsentiert. Damit man nicht ganz alleine gelassen ist, haben wir auch eine Dokumentation für den Einstieg auf der Webseite als PDF. Und wenn man hier auf dem Linux-Tag wäre, kann man sich auch ein Buch abholen. Wir haben auch das als Buch zur Verfügung. Und da kann man halt schön mal durchblättern an einem Nachmittag und kann dann sich ausprobieren mit dem System. Das Image ist nur 30 Megabyte groß. Das heißt also, wenn man mehr ausprobieren will, dann sollte man Internetzugang sicherstellen. Und dann kann man nämlich die weiteren Packages einfach aus dem Internet herunterladen, aus unseren Repositories.
Werden auch ältere 32-Bit-Prozessoren unterstützt?
Aktuell haben wir die Unterstützung noch drin. Das ist immer wieder ein Diskussionsthema, weil wir als Framework ja nicht nur diese Architekturgeschichte haben, also 32, 64 ARM, x86, RISC-V, sondern wir haben ja eben auch noch verschiedene Mikrokerne, die wir unterstützen. Und irgendwann werden immer bestimmte Sachen ausgefasst. Aktuell unterstützen wir noch x86-32 im Open-Source-Projekt, bieten dafür aber keine Binaries selber an.
Welche Wege gibt es mehr über SculptOS, über das GnodeOS-Framework zu erfahren und gegebenenfalls mit dem Projekt in Kontakt zu treten?
Also erstmal die Website, die ich schon mehrfach erwähnt habe. Dann haben wir unsere Community-Blog-Seite, das ist gnodians.org. Dort kann man halt eben Artikel lesen, die Entwickler oder andere Community-Teilnehmer verfasst haben zu unserem System und Problemen, die sie möglicherweise damit gelöst haben. Dann sind wir auf Mastodon als gnode@flosssocial. Da kann man uns folgen. Ja, und halt eben andere Plattformen wie LinkedIn und sowas halt auch. Aber am besten ist es halt eben, wenn man mit uns in Kontakt treten will, man geht auf unser Discourse-Forum und da ist halt, kann man sehr leicht teilnehmen. Einfach einen Account angemacht und gesagt, hallo, hier bin ich. Ich würde gerne das Ganze auf diesem und dem Rechner zum Laufen kriegen, sehen die Probleme. Das ist auch sehr aktiv mittlerweile. Und da passiert auch einiges, was man so einfach so, nur so verfolgen kann. Man muss nicht unbedingt selbst schreiben.
Soweit Christian Helmuth von Genode Labs über den von ihm mitentwickelten Betriebssystem-Baukasten Genode OS Framework und das darauf basierende Betriebssystem Sculpt OS. Wenn ihr euch für diese Dinge näher interessiert, schaut vorbei auf der Website von Genode Labs unter www.genode.org. Dort findet ihr ausführliche Informationen sowohl zum Genode OS Framework als auch zu Sculpt OS sowie Möglichkeiten, mit dem Projekt in Kontakt zu treten.
Gib mir das Passwort, das scheiß Passwort. Gib mir das Passwort, das scheiß Passwort. Wir wollen doch hier bitte nicht den Helden spielen.
Ihr hört Radio T. Wir kommen zum zweiten Teil unserer Rückschau auf die Linux-Tage 2026 in Chemnitz Ende März und werden uns jetzt, wie bereits angekündigt, mit XMPP befassen. Bei XMPP handelt es sich um einen Softwarestandard für anbieterunabhängiges und potenziell sicheres Instant Messaging, der auch unter dem Namen Jabber bekannt ist. Gesprochen haben wir darüber mit Daniel Gulch, dem technischen Direktor der XMPP Standards Foundation, der zunächst einmal erklärt, was diese Organisation tut.
Die XMPP Standards Foundation macht den XMPP-Standard. Und der XMPP-Standard ist ein Standard für föderiertes Instant Messaging, also das heißt providerunabhängiges Instant Messaging, wo ich mich für einen Provider entscheiden kann und trotzdem noch mit Leuten kommunizieren kann, die andere Provider-Wahlen getroffen haben. Und damit das funktioniert, braucht es einen Standard. Dieser Standard heißt XMPP. Und dieser Standard wird entwickelt von der XMPP Standards Foundation. Also da kommen dann verschiedene Entwickler zusammen, also verschiedene Stakeholder, die an verschiedenen Projekten arbeiten und entscheiden zusammen, wie dieser Standard weiterentwickelt wird. Weil man kann sich halt vorstellen, dass sich halt die Anforderungen an Instant Messaging mit der Zeit verändern und deshalb braucht es halt ab und zu mal Erweiterungen, also damit neue Features unterstützt werden und damit alle Clients, die in diesem Ökosystem drin sind, halt die gleiche Sprache sprechen, die gleichen Erweiterungen können, gibt es halt Standards und die werden von der XMPP Standards Foundation gemacht und da kann theoretisch jeder Mitglied werden. Man wird dann halt beim Mitgliedsprozess halt reingewählt und dann gibt es noch verschiedene Gremien in dieser XMPP Standards Foundation. Da gibt es einmal das sogenannte Board, das ist im Grunde, könnte man sich das so ein bisschen wie einen Vereinsvorstand vorstellen, also der so ein bisschen die Geschäftsführung oder halt so die Koordination übernimmt. Und da gibt es das sogenannte Council. Das Council überwacht halt so ein bisschen die technischen Prozeduren, also die eigentlichen Standards. Also Standards durchlaufen in ihrem Leben halt mehrere Stadien. Also erstmal werden sie halt vorgeschlagen und dann werden sie halt irgendwann dann eventuell angenommen und so weiter. Genau, und das Gremium, was da so ein bisschen das Händchen drüber hat, ist das sogenannte Council. Und ich bin der Chair des Councils. Also ich bin sowohl im Council als auch der Chair des Councils und das ist halt, weiß ich nicht, so ein bisschen der, ich will nicht sagen Chef, weil das ein bisschen übertrieben ist, aber ja, der Geschäftsführer oder der Protokollführer dieses Councils, dieses technischen Gremiums.
XMPP ist eine Abkürzung und die steht für was?
Extensible Messaging and Presence Protocol. Also erweiterbares Nachrichten- und Präsenzprotokoll. Und Präsenz meint dann halt, ob ich gerade online oder away oder bitte nicht stören bin oder so.
Du hast gesagt, es ist ein Standard für anbieterunabhängige Kommunikation, anbieterunabhängiges Instant Messaging. Kann man sich das in etwa vorstellen wie ein E-Mail-System?
Ja, also mit unabhängig bezeichne ich gerne zwei verschiedene Dinge. Einmal den föderierten Aspekt, was du gerade gesagt hast, was halt im Grunde dann E-Mail ist, also wo halt jeder einen Anbieter wählen kann und trotzdem noch mit Personen kommunizieren kann, die bei anderen Anbietern sind. Also deshalb werden Nutzer in diesem XMPP-Netzwerk auch tatsächlich genau wie E-Mail-Adressen identifiziert, also mit Nutzername @provider bzw. @domain. Genau, das ist diese eine Unabhängigkeit, also dass ich halt nicht abhängig von einem zentralen Anbieter in den USA oder wo auch immer bin, sondern mir den Standort des Anbieters frei auswählen kann oder halt sogar mein eigener Anbieter werden kann, indem ich halt die Server selber hoste. Aber es gibt noch eine weitere Unabhängigkeit und das ist halt tatsächlich auch die Unabhängigkeit, mir auszusuchen, welche Software ich benutze. Also ich bin halt nicht darauf festgelegt, dass die Software, also die tatsächliche Server-Software oder die Client-Software alle vom gleichen Hersteller kommt, wie das zum Beispiel bei mancher von unserer Konkurrenz der Fall ist, also wo halt eine Firma den Server und die Client-Software macht und dann das zwar immer noch föderiert ist, aber halt die Software kommt alle von einem Hersteller, so ist das bei uns nicht. Bei uns gibt es halt ganz viele verschiedene kleinere Client-Entwickler, die alle im Grunde erstmal ihr eigenes Süppchen kochen oder ihre eigene Moralvorstellungen vertreten oder ihre eigenen Entscheidungen treffen, aber dann halt quasi in dieser XMPP Standards Foundation zusammenkommen und dann doch letztendlich an einem Strang ziehen, an einem Protokoll arbeiten und dann halt doch alle miteinander kompatibel sind.
Wann, wie und warum ist denn XMPP überhaupt entstanden?
Oh, XMPP ist tatsächlich schon richtig, richtig, richtig alt. Also wahrscheinlich älter als ein paar von den Zuhörern jetzt vielleicht. Also es ist tatsächlich von 99, 2000. Ganz ursprünglich war Teil der Motivation wohl mal, auch damals gab es halt schon zu viele Messenger. Also damals hießen sie halt nicht WhatsApp, Signal und Telegram, sondern damals hießen die ICQ, MSN und AIM. Aber es war auch schon damals ein großes Kuddelmuddel, dass jeder irgendwie einen anderen Messenger benutzt hat und Jabber, wie es damals als Produkt hieß, bevor es das XMPP-Protokoll geworden ist, ist halt angetreten, das alles so ein bisschen zu vereinen, also einmal einen Standard zu schaffen, damit halt verschiedene Software kompatibel ist, aber auch das Konzept von sogenannten Transports, also diese frühen Clients aus den Nullerjahren konnten sich halt dann auch zu ICQ verbinden oder zu MSN verbinden oder sowas. Heutzutage interessiert das natürlich niemanden mehr, sich mit dem ICQ-Server zu verbinden. Heutzutage gibt es dann halt Transports zu Signal, zu WhatsApp, zu Matrix, zu Telegram, zu Discord und so weiter und halt nicht mehr zu ICQ und MSN. Genau, das war tatsächlich Teil der Motivation. Ja, aber man wollte halt auch einen Standard schaffen, also genauso wie E-Mail ja ein Standard ist und es verschiedene E-Mail-Anbieter und verschiedene E-Mail-Clients gibt, hat man sich halt gedacht, das geht auch für Instant Messaging doch bestimmt auch. Und genau, dann ist dann halt damals mit diesem Produkt dann halt zur IETF gegangen. Das ist halt die große internationale Standardisierungsorganisation, die auch so Sachen wie HTTP, TLS, IMAP, POP3 macht, also alles, was halt quasi so das eigentliche Internet am Laufen hält. Und da wurde dann im Zuge dieser Standardisierung bei der IETF wurde dann aus dem Produktnamen Jabber dann das allgemeine Protokoll XMPP. Genau, und so ist es halt entstanden und lebt halt auch heute, 26 Jahre später, immer noch fort und hat sich halt in der Zeit natürlich stark angepasst und so.
Du hast schon erwähnt, früher war diese Art zu chatten oder das Instant Messaging über XMPP auch unter dem Namen Jabber bekannt. Der Begriff wird von euch nicht mehr benutzt, denn diese Marke wurde von irgendjemandem gekauft.
Genau, also die ganz, ganz ursprüngliche Geschichte ist halt, dass, ich hatte das ja gerade schon mal erwähnt, es gab dieses Produkt, was ich Jabber nannte. Und die sind dann halt quasi zur IETF gegangen und haben gesagt, dieses Protokoll, was wir gerade sprechen, wollen wir das mal standardisieren. Das standardisierte Protokoll hieß dann XMPP. Diese Firma oder dieses Produkt Jabber wurde dann irgendwann mal von Cisco gekauft, also großen Netzwerkanbieter aus den USA, der auch heutzutage theoretisch immer noch ein Produkt hat, was Jabber heißt, also was diesen Namen trägt, was aber mit unserem XMPP-Protokoll halt nicht mehr viel gemein hat, weil es halt einfach dann in diesen 26 Jahren verschiedene Wege gegangen ist. Rein theoretisch hat irgendwann in diesen 26 Jahren die Jabber-Firma bzw. Cisco der XMPP Standards Foundation mal die Rechte eingeräumt, diesen Namen Jabber zu benutzen. Also nicht im Zuge von, du darfst das in deinen Produktnamen einbauen, also du dürftest jetzt kein Produkt bauen, was Jabber Chat oder Jabber Android App heißt oder irgendwie sowas, aber du dürftest sagen, dass mein Produkt, was meinetwegen Conversations heißt, mit Jabber kompatibel ist oder dass das Jabber macht. Das dürfte man auch heute noch machen, also wenn du dir zum Beispiel die Beschreibungen oder sowas von einigen XMPP-Software anguckst oder sowas, die benutzen diesen Jabber-Namen immer noch, aber weil halt auch diese Assoziation mit diesem parallel existierenden Cisco-Produkt ist, ist das Wort Jabber eventuell irreführend. Deshalb versuchen wir das halt ja, weniger zu benutzen.
Du hast es schon mehrfach angeschnitten, es gibt auch andere nicht kommerzielle Open-Source-Lösungen für Instant-Messaging. Die Prominenten sind vielleicht auf der einen Seite Signal, also eine Art WhatsApp-Ersatz, auf der anderen Seite noch etwas neuer Matrix. Kannst du mal einen kurzen Abriss über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von XMPP jeweils zu Signal und Matrix geben?
Ja, Signal ist nicht föderiert. Also Signal ist einfach ein ganz normaler zentraler Dienst, ähnlich wie WhatsApp. Man hat da nicht die Anbieterwahl. Alles läuft über zentrale amerikanische Server. Die Entscheidungsgewalt über alles, also was mit dem Client passiert, was mit dem Server passiert, unterliegt alles der Signal Foundation, also unterliegt alles einer, zwar Non-Profit, aber trotzdem einer zentralen Stelle in den USA. Ja, im Grunde ist das halt ein etwas datenschutzfreundlicheres WhatsApp. Also WhatsApp lädt ja noch komplett deine anderen Nutzerdaten und was du sonst noch so auf dem Gerät machst, laden die alles zu Meta hoch. Das macht Signal jetzt nicht, also so viel Credit muss man denen halt geben. Aber es ist halt immer noch ein zentraler Dienst, bei dem zum Beispiel, wenn du jetzt deinen eigenen Client schreiben wollen würdest oder sowas oder auf einer Plattform bist, wo es noch keinen Signal-Client gibt oder sowas, wird das von Seiten Signals sehr ungern gesehen, dass du da deinen eigenen Client schreibst oder es könnte unter Umständen theoretisch auch unterbunden werden, dass du das machst. Matrix ist zumindest schon mal föderiert, also da hast du halt die Wahl des Servers. Da werden Nutzer auch über Nutzername @domain identifiziert. Du kannst dein eigener Anbieter sein, du kannst mit Leuten reden, die bei anderen Anbietern sind. Aber es ist halt kein richtiger Internetstandard. Also es ist halt mehr eine öffentliche API-Dokumentation. Also die Hersteller von Matrix haben halt quasi auf ihrer Webseite dokumentiert, wie das Protokoll aussieht. Bis zu einer gewissen Ebene kann man auch bei diesem Protokoll mitarbeiten, aber es ist halt nicht so eine richtig demokratische Struktur, wie es bei der XMPP Standards Foundation ist. Und in der reinen Praxis ist richtig viel der Software kommt von einem Hersteller. Also bei Matrix ist der Server vom gleichen Hersteller wie der Client, der vom gleichen Hersteller ist. Und das ist halt so die Server-Implementierung und die Client-Implementierung, die es alle gibt. Es gibt noch so ein, also bei Matrix jetzt noch so ein, zwei andere Client-Implementierungen von, ich sage jetzt mal so Hobby-Entwicklern, aber die spielen eigentlich nicht wirklich so eine Riesenrolle. Also ich habe keine offiziellen Statistiken, niemand hat diese offiziellen Statistiken, aber 99% der Nutzer sind irgendwie auf so den, in Anführungszeichen, offiziellen Server-Software oder Client-Softwares. Und das ist bei XMPP halt voll nicht so. Also da gibt es halt, je nachdem wie man zählt, 4 bis 5 komplett unabhängige Implementationen des Servers, die alle von anderen Herstellern kommen. Und die Clients sind halt alle von anderen Herstellern oder von anderen Entwicklern. Und deshalb stellt XMPP halt sicher, dass es sich da halt nicht eine Firma durchsetzt, nicht ihre eigene Agenda durchdrückt, sondern dass es halt ein mehr demokratischer Prozess ist, wo sich das Protokoll halt hinentwickelt und welche Features im Ökosystem aufgenommen werden und welche nicht.
Ist diese Vielfalt aber nicht vielleicht auch manchmal ein Problem dahingehend, dass verschiedene Server bzw. verschiedene Clients nicht den kompletten XMPP-Standard bzw. nicht alle Erweiterungen, die es offiziell gibt, unterstützen?
Das kann durchaus passieren. Interessanterweise ist der Grund, warum das passiert, relativ häufig, weil tatsächlich viel XMPP-Client-Software von Hobbyentwicklern in ihrer Freizeit entwickelt werden und weil diesen Menschen halt dann häufig einfach so die Zeit fehlt, neue Features einzubauen. Und nicht, also es liegt halt eher selten daran, dass die Leute jetzt sagen, oh, dieses Feature möchte ich aber nicht oder dieses Feature finde ich jetzt aber nicht gut. Oder es ist auch seltenst eigentlich grobe Uneinigkeit darüber, ob man jetzt dieses Feature so oder so implementieren möchte. Also es ist halt nicht die Uneinigkeit, sondern bei vielen Clients halt eher die Zeit. Man muss aber dazu sagen, dass es halt wirklich richtig, richtig viel Clients gibt. Und ja, natürlich sind ein paar der Clients einfach so die Hobbyprojekte von irgendwelchen Leuten oder mitunter auch Projekte, die halt im Grunde schon so halb eingestellt worden sind. Oder ich meine, also wir blicken hier auf 26 Jahre Geschichte zurück. Ja? Also es gab halt mal Clients, die vielleicht in den 10er Jahren oder sowas entwickelt worden sind, damals auch top waren, halt eine entsprechende Userbasis haben und wo die Entwicklung dann halt einfach eingeschlafen ist. Aber genau, es gibt halt diese Client-Vielfalt, aber es gibt auch eigentlich im Grunde für jede Plattform oder für jedes Betriebssystem, was man so benutzen will, so mindestens einen, wenn nicht zwei Clients, die eigentlich die große Breite an Features unterstützen. Also da muss man dann halt als Endanwender dann auch irgendwann so sagen, wenn man halt schon länger dabei ist, ja, ich habe in den 10er Jahren mal diesen einen Client benutzt, der war in den 10er Jahren gut, aber jetzt muss ich mich halt umorientieren und dann halt Ende der 20er Jahre, also 2026, dann vielleicht auch mal einen anderen Client installieren, der dann halt die modernen Features hat. Also es gibt dann halt keinen Anspruch darauf, dass jeder XMPP-Client, der irgendwann in 26 Jahren von irgendwem mal geschrieben wurde, auf Dauer mit allem kompatibel ist. Aber so, ja, die Clients, die man eigentlich in der Praxis benutzen möchte, sind eigentlich mehr oder minder Feature identisch. Klar, wenn es jetzt wirklich ein brandneues Feature gibt, was jetzt quasi erst vor einem halben Jahr oder sowas zustande gekommen ist, klar, dann dauert es natürlich ein, zwei Jahre, bis alle das haben. Again, viel ist Hobbyentwickler und Hobbyentwickler, dann brauchst du ein neues Feature auch mal anderthalb Jahre oder sowas, aber eigentlich gibt es da keine großen Uneinigkeiten oder so in dem Ökosystem.
An einem XMPP-Client arbeitest du nicht nur mit, sondern du bist, glaube ich, auch der Hauptentwickler. Das ist Conversations. Für welche Plattform ist das? Und kannst du grob eine Übersicht geben, was es jetzt für Linux, macOS und Windows an aktuell deiner Ansicht nach brauchbaren Clients gibt?
Ja, genau. Ich bin der Entwickler von Conversations. Das ist ein Android-Client. Den gibt es jetzt schon seit 12 Jahren. Ich mache das auch seit 12 Jahren mehr oder minder in Vollzeit. Also deshalb ist Conversations schon einer der Clients, die so die meisten Features hat. Einfach, weil ich halt den Luxus habe, da ziemlich viel Zeit reinstecken zu können. Ja, Conversations wäre auch definitiv meine Empfehlung dann für die Android-Plattform. Auf Windows, macOS und Linux gibt es zum einen Gadgem. Das ist ein GTK-Client, in Python geschrieben. War früher mal so ein bisschen mehr der technisch anspruchsvolle Client, der halt ja, wirklich alle Features implementiert hat und deshalb eventuell auch manchmal so ein bisschen schwerer zu benutzen war. Aber da hat sich in den letzten 5 bis 10 Jahren auch viel getan und er ist jetzt deutlich Mainstream-freundlicher geworden, hat immer noch viele Features, aber ist auch jetzt so ein bisschen massenzugänglicher. Dann auf Linux gibt es noch eine zweite Wahl, Dino, auch ein GNOME-Client, also das integriert sich dann auch in die GNOME-Desktop-Umgebung ein bisschen besser. Genau, auf iOS gibt es dann einen Client, der Monal heißt. Das sind halt die Hauptplattformen. Dann gibt es noch Converse.js, das ist ein Web-Client, wenn einem das Spaß macht. Aber genau, Gadgem, Dino, Conversations und Monal sind so die Empfehlungen.
Kommen wir mal zum Aspekt Sicherheit, der ja auch bei Signal und Matrix eine große Rolle spielt. Und zwar der Aspekt Verschlüsselung. Es gab in den 2000ern eine Art quasi Standard der Verschlüsselung bei XMPP, das war das sogenannte Off-the-Record-Messaging, OTR. Mittlerweile gibt es das zwar noch und man kann das auch benutzen, aber ich glaube, Conversations zum Beispiel unterstützt das nicht mehr und dieser Standard hat sich so ein bisschen verabschiedet. Es gibt eine andere, einen neueren Standard, der heißt OMEMO. Kannst du ein bisschen erklären, wie diese Entwicklung zustande kommt?
Genau, also Conversations ist tatsächlich alt genug, dass es noch diese Off-the-Record- oder OTR-Verschlüsselung unterstützt hat. Das Feature von OTR damals war so ein bisschen im Grunde, dass es halt über verschiedene Messenger hinweg funktioniert. Also der Key Exchange, also der Schlüsselaustausch, hat zum Beispiel nicht auf einer Protokollebene stattgefunden, sondern sozusagen als Textnachricht. Also da wurden dann halt White Spaces, also Leerzeichen, ausgetauscht, um diesen Schlüsselaustausch zu machen, beziehungsweise zu signalisieren, dass das Gegenüber jetzt OTR sprechen möchte, also Verschlüsselung machen. Also wir holen jetzt ein bisschen aus, so rein theoretisch hätte es halt zum Beispiel funktioniert, dass ich mit meinem XMPP-Client über einen ICQ-Transport mit jemandem chatte, der einen Third-Party-ICQ-Client hat und trotz, dass da halt ein Protokoll gebrochen wird, also dass man von XMPP auf ICQ übersetzt, hätte man halt trotzdem noch OTR sprechen können, wenn das Gegenüber halt nicht den normalen ICQ-Client, sondern einen gepatchten ICQ-Client mit OTR-Support unterstützt hätte, halt eben durch diese Magie, dass das Protokoll halt keine Unterstützung haben musste, sondern dass alles ja, Textnachrichten waren im Grunde. Ja, das hat in den Nullerjahren auch gut funktioniert. Genau, und XMPP ist halt auch alt genug, dass OTR dann halt auch über XMPP benutzt worden ist. Was letztendlich OTR so ein bisschen das Genick gebrochen hat, war der Multi-Device-Support. Also man kann sich ja vielleicht ein bisschen vorstellen, dass wenn halt einfach so Textnachrichten zwischen wirklich individuellen Endgeräten ausgetauscht werden müssen, dass es dann halt kaputt geht, wenn man mehrere Endgeräte hat, weil dann halt diese reinen Textnachrichten, die dann da ausgetauscht werden, dann halt nicht eindeutig sind, ob ich jetzt mit dem einen Gerät oder mit dem anderen Gerät verschlüsseln möchte. Und dann, wenn man dann halt zwei Geräte gleichzeitig online hatte, sind die sich auch in die Quere gekommen und so weiter. Und dann hat Signal, ich glaube so 2010 rum oder sowas, ja eigentlich eine coole Erweiterung von, eine Weiterentwicklung von OTR gemacht. Das hieß damals Axolotl, ist jetzt unter dem Signal-Protokoll benannt. Und im Grunde ist das nicht ganz unähnlich zu, was OTR gemacht hat, nur mit zwei Verbesserungen. Es kann Multi-Device und es kann verschlüsselte Nachrichten zu Kontakten schreiben, die gerade offline sind, weil der Key-Exchange halt, also der Schlüsselaustausch, nicht mit dem tatsächlichen Client auf der anderen Seite stattfindet, sondern der sich Schlüsselmaterial vom Server laden kann. Also nur Public-Key-Material, also natürlich nur öffentliches Schlüsselmaterial vom Server laden kann. Diese beiden Aspekte, also mit Offline-Kontakten auch reden zu können und halt mit mehreren Geräten reden zu können, war halt, also da muss man Signal auch richtig viel Credit für geben, dass sie halt dieses Protokoll da erfunden haben, also dieses Axolotl-Protokoll oder das Signal-Protokoll. Ja, und das wurde dann tatsächlich nicht ganz viel später dann halt sowohl von Matrix als auch von XMPP übernommen im Grunde. Also wir haben dann wirklich mehr oder minder 1:1 das gleiche Protokoll gemacht, was halt Signal auch kann. Weil ich meine, warum das Rad neu erfinden, wenn Signal das gut gemacht hat? Auf der XMPP-Ebene musste dann halt noch so ein bisschen Protokoll drumherum gesponnen werden, weil es halt nicht mehr wie bei OTR diese Textnachrichten war, sondern zum Beispiel dieses Feature, dass er sich Schlüsselmaterial vom Server holen kann und sowas, setzt ja auch Protokoll-Support voraus. Und dieses Protokoll heißt auf der XMPP-Ebene dann OMIMO. Also so haben wir das einfach genannt, hat auch einen Clownfisch als Logo, ist halt so ein bisschen ganz cute, haben wir damals als Marketing-Opportunity auch benutzt, weil Ende-zu-Ende-Verschlüsselung finden die Leute halt gut und so. Und auf der Matrix-Seite sieht das halt ganz ähnlich aus, also wir haben etwas, was sich OLM nennt und was im Grunde aber auch das Signal-Protokoll ist. Und ja, das sorgt dann halt dafür, dass die Security-Properties, also die Sicherheitseigenschaften von so einem Signal, einem Matrix und einem XMPP, also zumindest auf dieser reinen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, tatsächlich sehr, sehr, sehr ähnlich sind.
Wir sind schon teilweise darauf eingegangen, was muss ich tun, zusammengefasst, wenn ich XMPP zur sicheren Kommunikation benutzen möchte?
Also du brauchst zwei Sachen, du brauchst einen Client und einen Server. Die Client-Liste sind wir eben schon mal durchgegangen, also nimm einfach das, was für deine jeweilige Plattform läuft. Und dann brauchst du einen Anbieter. Es gibt öffentliche Anbieter, die, wo man sich halt kostenlos Accounts klicken kann, wenn man die Wörter XMPP und Providers, also Englisch für Anbieter, in der Suchmaschine eurer Wahl eintippt, werdet ihr quasi so eine öffentliche Liste von Providers finden. Da kann man entweder zum Ausprobieren einfach mal das nehmen, was halt ganz oben steht oder in zufälligen, oder man kann sich halt idealerweise ein bisschen mehr damit beschäftigen oder auch mal gucken, wer betreibt diesen Server tatsächlich. Wirken die Personen irgendwie vertrauensvoll? Wo steht der Server oder so? Diese XMPP-Providers-Liste macht auch ein paar dieser Informationen direkt öffentlich. Also da steht dann halt so ein Serverstandort und sowas. Da wählt man sich dann einen aus. Und dann die allermeisten, also eigentlich alle XMPP-Clients können sich dann halt quasi aus dem XMPP-Client heraus dann bei diesem Server anmelden. Also dann kann man halt einen Nutzer-Account dort anlegen. Also dann beim Einrichtungsflow des Clients wird man halt gefragt, hat man schon einen Account oder möchte man einen anlegen? Wenn man halt noch keinen hat, klickt man auf einen anlegen, gibt dann halt einen kompletten Namen ein. Also man überlegt sich den Nutzernamen-Teil und tippt dann halt add den Providernamen ein, also was man sich halt dann aus dieser anderen Liste ausgesucht hat, vergibt ein Passwort, klickt einmal auf Weiter, je nach Anbieter muss man eventuell noch ein Captcha ausfüllen, genau, und dann läuft das. Es gibt einige wenige Provider, das ist dann aber auf dieser XMPP-Providers-Übersicht auch öffentlich, wo man sich nicht über den XMPP-Client anmelden kann, sondern wo die das halt gerne wollen, dass man sich über die Webseite von denen anmeldet. Aber auf dieser Liste, wo man sich den Provider dann halt ausgesucht hat, wird das dann halt quasi schon klar gemacht und dann bei der Wahl, ja, trifft man dann halt so quasi automatisch die richtige Entscheidung.
Wenn ich mich näher mit XMPP beschäftigen möchte, wo finde ich dazu Material?
Also eigentlich der beste Weg, sich tatsächlich damit zu beschäftigen, ist halt, dass man es einfach mal selber mit seinen Freunden irgendwie so ausprobiert. Also man setzt sich mal irgendwie so einen Nachmittag, weiß ich nicht, irgendwie mit einem Kumpel hin oder sowas, ihr installiert parallel gleichzeitig einen Client und fangt halt einfach an zu chatten. Also ihr erzeugt dann ja beide diese Benutzername at Servers, die tauscht ihr dann aus, fügt euch gegenseitig in die Kontaktliste hinzu. Manche Clients, also zum Beispiel Conversations on Android, da kann man den Flow über QR-Code scannen, automatisieren, wenn man das dann möchte und dann nicht tippen möchte. Und das ist also dann tatsächlich einfach mal zu chatten und zu gucken, ist tatsächlich eigentlich der beste Weg, sich halt damit zu beschäftigen. Also als du das erste Mal Signal oder WhatsApp ausprobiert hast, hast du ja auch nicht groß ein Tutorial gelesen, nehme ich mal an. Oder die wenigsten Leute werden wahrscheinlich irgendwie sich damit in Anführungszeichen beschäftigt haben. Also die meisten Leute haben ja einfach angefangen zu chatten, weil ihnen ein Kollege gesagt hat, nutzt diese App, um mit mir zu chatten. Und ich glaube, das ist tatsächlich der beste Einstiegsweg in die XMPP-Welt, um das einfach mal mit seinen Freunden auszuprobieren. Ja, man braucht dann leider immer zwei, weil sonst ist man halt alleine in diesem Messenger. Aber wenn man halt zwei oder idealerweise drei Leute ist, dann ist das. Wenn man jetzt aber quasi dieses Interview nicht zu Ende gehört hat oder nicht nochmal nachhören möchte, es gibt die Webseite joinjabber.org. Da wird vieles von dem, was ich gerade erklärt habe, also welche Clients auf welcher Plattform oder wie wähle ich einen Provider aus, wird da quasi auch nochmal erklärt. Also joinjabber.org, das ist halt so ein bisschen der Einstiegspunkt für den normalen Nutzer, ist auch auf verschiedenen Sprachen verfügbar und die Webseite guidet einen dann halt so ein bisschen, oh, du benutzt die und die Plattform, dann lad doch mal den und den Client runter. Oder die ist dann halt so ein bisschen opinionated, also die schlägt dann halt drei konkrete Provider vor oder sowas, aber es ist halt auch kein schlechter Einstieg. ja, aus der Nutzersicht und halt, falls sich irgendjemand ein bisschen aus der Entwicklersicht oder sowas damit beschäftigen will, also oder über unsere Arbeit in der XMPP Standards Foundation, dann wäre tatsächlich xmpp.org der Einstieg dafür, aber der ist halt ausdrücklich nicht für Endnutzer gedacht, sondern halt für Leute, die sich halt damit beschäftigen wollen, wie die Protokollentwicklung funktioniert oder wie die Bürokratie dahinter funktioniert und so weiter.
Das war Daniel Gulsch von der XMPP Standards Foundation im Interview bei den Linux-Tagen im März 2026 in Chemnitz. Wer XMPP einmal ausprobieren möchte, findet einsteigerfreundliche Anleitungen dazu, wie erwähnt, auf der Website joinjabber.org. Wer sich hingegen genauer mit dem XMPP-Standard selbst auseinandersetzen möchte oder sich für die Struktur und Abläufe der XMPP Standards Foundation interessiert, findet dazu Informationen auf deren Website unter xmpp.org. Natürlich ging es bei den Chemnitzer Linux-Tagen in diesem Jahr auch noch um zahlreiche andere Themen. Von den meisten der etwa 100 Vorträge am 28. und 29. März gibt es Videomitschnitte, die über die Website der Linux-Tage zugänglich sind. Die Adresse lautet chemnitzer.linux-tage.de. Falls ihr diese Sendung noch einmal nachhören möchtet, findet ihr sie ab morgen 7 Tage lang in unserer Mediathek unter www.radiot.de. Das war unser Rückblick auf die Chemnitzer Linux-Tage 2026. Redaktionell verantwortlich für diese Sendung und am Mikrofon war Michael Siegel. Ich verabschiede mich und wünsche euch noch einen interessanten Radioabend.
the mighty force. Keep on slipping through imaginary doors. Somebody help me get off this damn white horse. I am under control of the mighty force.
Wanting to